Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Wort, das ich uns rausgesucht habe für den heutigen Pfingstsonntag als Predigtext, ist nur ein einziger Vers. Er steht in Galater 5, der Vers 25. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, du schenkst uns dieses mahnende Wort aus Galater 5. Wir wollen jetzt die Predigt hören über diesen Vers. Wir wollen darüber nachdenken, was es heißt, in deinem Geist zu wandeln. Und wir wollen dich bitten, eben gerade um diesen deinen Geist jetzt für diese Predigt, für uns, für unser Hören, für unser Sprechen, damit wir verstehen, was du uns sagen willst für unsere Nachfolge. Und dass das passiert, dieses Wunder, dass du selber zu Worte kommst in dieser Predigt. Dazu brauchen wir eben diesen deinen guten Heiligen Geist. Und darum wollen wir dich jetzt alle miteinander bitten, Herr. Segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Nehmen Sie bitte wieder Platz. Als ich mein Theologiestudium begann, hatten wir so eine Einführungswoche. Und da war da ein Dozent, der erklärte uns dann, was ist Theologiestudium? Erklärte uns, das besteht aus 6 Fächern. Und er erzählte, 5 dieser Fächer sind gar nicht zu bewältigen. Das ist unmöglich. Also die beiden exegetischen Fächer, Altes Testament, Neues Testament, mit dem Erlernen der Sprachen, Griechisch und Hebräisch halt, die Bibelkunde mit all der Theologie, die da drin steckt, da ist jedes Fach unglaublich groß, kaum zu fassen. Kirchengeschichte mit dem Lateinischen, was man lernen muss, 2000 Jahre, die fast Profangeschichte sind, unfassbare Mengen, die man sich da anzueignen habe. Ja, und in der praktischen Theologie, da mit der Homiletik, mit der Seelsorge, was man an Psychotherapie machen muss, mit der Katechetik, das ist ein eigenes Lehramtsstudium, mit der Pädagogik, mit all den Dingen, die da sind, auch gar nicht zu schaffen halt. Unfassbares Fass. Ja, und die Dogmatik, quasi die Königin der 6 Fächer halt, nicht? Mit all dem Denken in 2000 Jahren, was ist Gott, wie lebt Gemeinde, wer ist Jesus Christus, das kann man gar nicht überschauen. Also 5 Fächer sind nicht beherrschbar, nur bei dem 6. Fach. Da sagt er das ganz einfach. Die Ethik, die besteht nur aus einem einzigen Satz. Und dieser Satz ist genau unser Predigtext. Also, er fasste die Ethik zusammen auf eben dieses Galater 5,25 Wort. Ja, Ethik ist ja nur Wandeln im Geist. Man lässt einfach den Herrn machen und dann ist alles schon in Ordnung. Also, der hat nicht ganz Unrecht. Also, sowohl mit der Beschreibung dessen, was Theologiestudium ist, und auch mit dem, was eigentlich Ethik ist. Aber wenn man ein bisschen näher nachdenkt, das ist schon nicht so ganz einfach mit dem Wandeln im Geist. Und darum soll es heute gehen. Wir wollen das mal so ein bisschen vertiefen, wie wir denn im Geist wandeln, unsere Ethik, wie wir leben mit Gott, was das ausmacht. Und ich habe diese Predigt überschrieben über diesen besonderen Vers, ein Pfingst-Check-up. Ein Pfingst-Check-up vom Wandel im Heiligen Geist. Und wir wollen gucken, was der Heilige Geist alles so tut. Und dann wollen wir mal gucken bei uns im Leben, ob wir das haben, ob wir das tun, ob wir das wissen, ob wir das leben, ob wir das sind. Deshalb ein Pfingst-Check-up. 8 Punkte, die ich mitgebracht habe. Also es wartet heute einiges auf uns. Und wir wollen schauen, wie gesagt, was der Heilige Geist tut. Und wenn wir denn in ihm leben, ob wir denn auch wirklich in ihm wandeln. 1. Punkt, und das ist der wichtigste. Der Heilige Geist schenkt den Glauben an Jesus Christus. So heißt es in 1. Korinther 12, 3, niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Also du kannst Theologie studieren und du kannst promovieren und habilitieren. Du bist ein ganz schlauer Theologe, hast aber keine Ahnung vom lebendigen Glauben. Das eine hat mit dem anderen zwar viel gemeinsame Schnittmenge, aber wenn das eine nicht beseelt ist vom Heiligen Geist, bringt es nichts. Ich erzähle ja immer wieder so Geschichten von Pfarrern, die sich erst im Dienst bekehrt haben. Da hatten wir ja auch auf dieser Kanzel einige stehen. Heute möchte ich erzählen von einem Bischof der anglikanischen Kirche. Das ist der Bill Burnett. Der hat im letzten Jahrhundert gelebt. Der war, wie gesagt, schon Bischof. Später wurde er Erzbischof von Kapstadt. Der war schon Mitte 50, hat den Gottesdienst gehalten. Und dann ging er in seine Privatkapelle. Also da ist ein Mann, der hat alle Religionen, eine Privatkapelle. Und in der Privatkapelle denkt er nochmal drüber nach, über Römer 5,5, die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Und in dem Moment kriegt er erst den Heiligen Geist. Da bekehrt er sich. Schon 20 Jahre Pfarrer gewesen, Bischof gewesen, Leute ordiniert, aber kein Glauben. Den kriegst du nur durch Jesus Christus. Theologie ist was anderes als Glauben. Das ist das Entscheidende. Dass man Jesus Christus in sich hat durch den Heiligen Geist. Erst dann kann ich glauben. Glaube ist kein intellektueller Akt. Nochmal, intellektuell kann ich mir Theologie aneignen, wissen, was in der Bibel steht. Das ist reine Theorie. Das ist gut und wichtig, auch für den Glauben später. Aber habe ich nicht den Heiligen Geist? Das ist wie so ein Feuer, wo ich da Berge von Holz aufschichte, aber keiner hat ein Feuerzeug. Da kann ich das meiste Holz haben, noch Briketts und Kohlen reinschmeißen, das Ding bleibt kalt. Da muss erst das Feuer ran. Der Heilige Geist wird ja auch als Feuer bezeichnet. Ansonsten ist alles tot. Ist das leere Geschichte, nur Religiosität. Und das ist so wichtig, dass wir das als erstes in diesem Check-up feststellen. Habe ich den Heiligen Geist? Kommt eine Menge Leute in die Kirche, die haben den Heiligen Geist nicht. Wie gesagt, es gibt eine Menge Diener in der Kirche, die haben den Heiligen Geist nicht. Das ist auch das Grundproblem unserer EKD heute, dass da zu viele Leute gibt, die hervorragende Theologen sind, Humanisten, aber nicht wiedergeboren, nicht den Heiligen Geist haben. Aber das ist das Entscheidende, darauf kommt es an. Wir haben ja eben in der zweiten Lesung das gehört von Jesus, der auch sagt, eben zu diesem Top-Gelehrten, ja, du musst von neuem geboren werden. Ich habe gar keine Ahnung, wie ist das denn? Ja, muss ich nochmal in den Leib meiner Mutter? Obwohl er so gebildet ist, versteht er das Grundprinzip des Glaubens nicht. Darauf kommt es an, dass ich den Heiligen Geist habe. Sonst können wir nicht glauben. Dann machen wir Religion, aber nicht Nachfolge Jesu Christi. Luther fasst das im großen Katechismus so zusammen. Denn weder du noch ich könnten jemals etwas von Christus wissen oder an ihn glauben und ihn zum Herrn bekommen, wenn es uns nicht vom Heiligen Geist durch die Predigt des Evangeliums angeboten und ins Herz geschenkt würde. Das ist ein Geschenk, das Gott uns macht durch den Heiligen. Können wir nur darum bitten. Können wir nicht bedingen. Theologie kannst du bedingen. Kannst dir aneignen, Griechisch, Hebräisch lernen, kannst alles studieren, aber du hast keinen Glauben. Glauben ist etwas, was der Herr schenkt. Und da ist nur eins wichtig. Hast du dieses Geschenk schon? Wie stellt man das fest? Nun, das ist der Vers, den ich mitgebracht habe. Niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Ist Jesus der Herr deines Lebens, ja oder nein? Ich sage immer einen Check-up. Da gibt es nichts dazwischen. Nicht, ja, Jesus war ein besonderer Lehrer. Jesus hat viel Tolles getan. Nein, ist er der Herr? Ist er der Herr deines Lebens? Ja oder nein? Bei Nein hast du Riesenprobleme. Dann brauchst du gar nicht mehr den Rest der Predigt zu hören. Da musst du erstmal den Heiligen Geist bekommen, damit du wirklich im Geist leben kannst. Um darin zu wandeln, musst du ihn haben. Und das ist die Frage, hast du den Heiligen Geist? Bist du wirklich wiedergeboren? Ja oder nein? Zweite, was der Heilige Geist tut, der Heilige Geist macht den Christen seiner Gotteskindschaft gewiss. Römer 8, 16 heißt es, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Oder 1. Johannes 3, seht, welch eine Liebe hat unser Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen und wir sind es auch. Also vor euch steht nicht ein heiserer Theologe, euer Pastor, vor euch steht ein Kind Gottes. Ich bin Kind Gottes. Nicht, weil ich so ein tolles Theologiestudium hingelegt hätte, irgendwas Gutes gemacht hätte. Nein, weil sich der Herr mir armen, verdammenswerten Sünder erbarmt hat. Ich bin Kind Gottes, weil ich den Heiligen Geist habe. Und das ist super. Kind Gottes. Ich bin dankbar, dass ich so tolle irdische Eltern hatte. Aber viel dankbarer dafür, dass ich in Jesus Christus so einen fantastischen Herrn und Heiland habe und dass ich sein Kind sein darf. Kind Gottes. Ich habe einen Vater im Himmel. Wow. Und weil dieser Vater für mich in seinem Sohn gestorben ist, habe ich ewiges Leben. Und da bin ich all der Dinge gewiss, die er mir verheißt im Evangelium. Gewissheit. Glauben hat nichts mit Spekulation zu tun. Eventuell ist ja doch etwas nach dem Tod. Vielleicht kriegen wir ewiges Leben. Nein, Gewissheit. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch eine andere Kreatur entscheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist eine Gewissheit, die ich habe. Ich bin gerettet. Mir kann nichts mehr passieren. Gewissheit. Hebräer 11 heißt es, der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und das macht der Heilige Geist. Nichts anderes. Und wenn ich den habe, habe ich Glaubensgewissheit. Also wenn das Ding, was ich hier habe, jetzt an meinen Stimmbändern irgendwann auf die Lunge geht und wenn ich da Lungenentzündung kriege, das nicht behandle und morgen tot bin, dann müsst ihr Martini ein bisschen gucken, wer die nächsten Dinge organisiert. Meine Frau muss ja auch ein bisschen anders organisieren. Aber ihr müsst nicht traurig sein. Könnt an die Hände klatschen und sagen, der Latz hat's gepackt. Der ist im himmlischen Jerusalem. Wir müssen noch in der buckligen Welt bleiben halt. Wow. Und das weiß ich. Das weiß ich. Ich habe Heilsgewissheit. Das ist so ein Kennzeichen von Heilsgewissheit. Du hast keine Angst mehr vom Tod. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg, sagt Paulus. Du brauchst dich nicht mehr zu fürchten. Und das ist dann in dir drin. Da nimmst du gerne all die Benefits dieser buckligen Welt noch mit. Aber du freust dich auf die Ewigkeit. Das ist Heilsgewissheit. Ich gehe ins himmlische Jerusalem. Das ist das Wunderbare. In unserem Katechismus, ich habe ja eben Luthers großen Katechismus zitiert, Heidelberger Katechismus, erste Frage, müssen wir alle auswendig lernen, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Halt nicht, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Und dann wird alles erzählt, was er getan hat, wie er mich erlöst hat. Und dann kommt der letzte Satz. Da heißt es dann, darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und bereit, ihm forthin von Herzen willig zu leben. Er macht mich des ewigen Lebens gewiss. Das ist das, was der Heilige Geist macht. Er gibt uns Zeugnis unserer Gotteskindschaft und das Kennzeichen ist, dass wir Gewissheit des ewigen Lebens haben. So, und jetzt ist meine Frage an dich. Wir machen hier heute einen Check-up. Hast du noch Angst vom Tod? Wenn ja, dann ist der Heilige Geist noch nicht stark genug in dir. Dann darfst du noch mal beten, dann darfst du noch mal bitten, Herr, gib mir mehr von dir, deinem Geist, von der Verbindung zu dir, dass ich mich nicht an das Irdische binde, an meinen vergänglichen Körper, damit diese Angst von mir geht. Todesangst ist was Furchtbares. Leider haben die auch manche Christen, die noch im Anfangsstadium sind, die zwar 20 Jahre in die Kirche gehen, aber immer noch Milch trinken, so sagt es Paulus, keine feste Speise zu sich nehmen. Das ist das Kennzeichen, dass du deiner Gotteskindschaft gewiss bist, dass du keine Angst mehr hast vor dem Tod. Und da prüf dich mal bitte, wie das bei dir aussieht, ob du ganz klar weißt, dass du Kind Gottes bist und keine Angst mehr vom Tod hast. Dritte Frage in diesem Check-up. Der Heilige Geist schenkt den Nachfolgern Jesu verschiedene Gaben. Da heißt es in 1. Korinther 12, einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden, dem anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist. Einem anderen Glaube in demselben Geist, einem anderen die Gabe, gesund zu machen in dem einen Geist, einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Sprachenrede, einem anderen die Gabe, diese auszulegen. Unterschiedliche Gaben und es gibt noch mehr als diese Aufzählung. Es gibt die Gabe, dass man die Kirche sauber macht, es gibt die Gabe der Technik, es gibt die Gabe der Unterrichtung von Kindern. Gott hat uns so viele Gaben geschenkt durch den Geist, den er in uns gelegt hat. Als er uns geschaffen hat, da hat er nicht gedacht, naja, mache ich mal, damit die Gaben, die ich in meine Geschöpfe lege, diese gebrauchen können, wie der reiche Kornbauer, damit sie ihre Scheunen voll machen, die Dinge egoistisch gebrauchen. Sondern die Frage ist, das, was er mir gegeben hat, wie kann ich es zum Nutzen aller reinbringen? Dieser Text, den ich gerade vorgelesen habe, hier weitergeht, erzählt Paulus davon, macht zum Beispiel, um es den Korinther deutlich zu machen, dass wir jeder sind wie ein Glied am Leib. Und so wie der kleine Finger eine Funktion hat, wie mein Ohr eine Funktion hat, meine Kniescheibe, so auch wir Christen, wenn wir den Geist haben, sind wir inkorporiert in Christi und dann haben wir eine Funktion. Und in dieser Funktion sollen wir die Gaben nutzen, die Gott uns gegeben hat. Und jetzt rede ich mal vom Riesenproblem. Von der Arbeitslosigkeit. Nichts von der Arbeitslosigkeit in unserem Vaterland. Die liegt derzeit bei etwa 7%. Über 3 Millionen Menschen in unserem Land haben keine Arbeit. So die offiziellen Zahlen der BA, die natürlich ein Stück höher ist, aber egal. Aber diese 7% ist nichts gegen das, was im Christentum läuft. Wie viele sind wiedergeboren? Wissen, dass sie ewiges Leben haben, aber ihre Gaben, die in ihr Leben hineingelegt sind vom lebendigen Gott, die werden nur und ausschließlich gebraucht für das eigene Vorankommen in dieser Welt mit ihren Spielregeln, mit diesen Dingen, die hier laufen, damit ich möglichst gesund, eine tolle, glückliche Familie, viel Geld habe. Und dazu gebrauche ich meine Gaben. Und wenn es mal so ein bisschen passt, dann ist auch noch ein bisschen was übrig für unseren Herrn und Heiland. Aber hier heißt es, den Geist zum Nutzen aller. Da sind wir gerufen, das einzusetzen für den Herrn. Die Ernte ist groß, sagt Jesus, aber wenige sind der Arbeiter. Das ist das Problem, was wir haben, zu allen Zeiten, vor allen Dingen aber derzeit in Deutschland. Dass der Geist Gaben gegeben hat, und dass die Christen die wunderbar verbergen und nur für sich nehmen. Das ist ein Problem, über das sich eines Tages Jesus mit jedem einen von uns unterhalten wird. Was hast du mit deinem Leben gemacht? Mit den Gaben, die ich dir gegeben habe. Jetzt können wir ja sagen, ja, der Latzl hat's gut. Ist der Pfarrer. Kann ganzen Tag im Reich Gottes arbeiten, könnte, ja. So. Aber da komme ich auch nicht raus. Ich weiß, was ich könnte und was ich tue, was er mir an Gaben gegeben hat und wie häufig ich die nur für meine eigenen Gelüste verbrauche und nicht fürs Reich, wo ich nicht das gebracht habe, was ich hätte bringen können. Die Frage an dich jetzt, wie sieht es mit deinen Gaben aus, die der Herr dir gegeben hat, mit den Möglichkeiten, die du hast? Deinem handwerklichen Geschick, deinem immensen Vermögen, deiner Liebesfähigkeit, deiner Vergebungsbereitschaft. Was ist mit deinen Gaben, die du eingebracht hast? Nochmal, der Heiland wird eines Tages sprechen, so lesen wir es im Evangelium. Der fragt jeden, ich habe dir 5 Zentner gegeben, was hast du denn gemacht? Ich habe dir 2 Zentner gegeben, was hast du damit gemacht? Du hast 1 Zentner gegeben bekommen, was hast du damit gemacht? Der Heilige Geist schenkt seinen Nachfolgern verschiedene Gaben. Setzt du diese, deine Gaben und Fähigkeiten ins Reich Gottes ein? Ein viertes, was es heißt, im Geist Gottes zu wandeln und den Geist Gottes zu haben. Der Heilige Geist allein konstituiert die wahre Kirche. Denn in 1. Korinther 12 heißt es, wie der Leib einer ist und auch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes, aber obwohl sie viele sind, doch ein Leib, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir sind Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie. Wir sind alle mit einem Geist getränkt. Können wir mal wieder Leute zu mir bitten um Gespräch und dann erklären die mir, Herr Latzl, ich kann das Glaubensbekenntnis nicht mitsprechen. Warum? Ja, ich kann nicht glauben an die Kirche. Und dann erklären die mir, was alles in der EKD nicht richtig läuft. Da sage ich, das ist ja auch gar nicht gemeint im Glaubensbekenntnis. Da ist nicht die EKD oder die katholische Kirche, irgendeine freie Gemeinde gemeint. Das, was wir bekennen, ob im Apostolikum oder im Athanasium oder eben auch im Nizänum, wie wir es heute gesprochen haben, ist die eine unsichtbare Kirche. Kirche heißt ja zum Herrn gehören. Kirche kommt vom Kyriaike, Kyrios, zum Herrn gehören. Das ist der griechische Wortstamm. Und alle, die zum Herrn gehören, die den Heiligen Geist haben, so sagt dieses Korintherwort, die bilden einen Leib. Die unsichtbare Kirche kennen wir nicht, also die wahre Kirche. Wir können sagen, wer zur Körperschaft öffentlichen Rechtes in St. Martini gehört. Aber da sind nicht alle offiziellen Mitglieder Glieder am Leib Jesu Christi. Die unsichtbare Kirche kennen wir nicht. Die konstituiert allein der Heilige Geist. Kirche ist nicht da, wo irgendwie irdisch erklärt wird, oh, hier ist ein Talarträger und hier ist ein hochbezahlter Bischof oder Pfarrer oder sonst irgendetwas. Sondern Kirche ist überall da, also Jesus Christus, wo das Wort evangeliumsgemäß verkündigt wird, also im Geist, und die Sakramente recht verwaltet werden. Und die Menschen, die das hören und tun, die sind verbunden durch den Heiligen Geist. Und das ist wichtig, dass wir größer sind als St. Martini oder irgendeine Denomination, sondern dass wir Brüder und Schwestern haben, überall auf der ganzen Welt, in unterschiedlichsten Denominationen, in den katholischen Kirchen, die es gibt, in den orthodoxen Kirchen, in den baptistischen Kirchen, da haben wir Brüder und Schwestern. Nicht alles in den Kirchen ist in Ordnung. In keiner Kirche, in keiner Gemeinde ist alles in Ordnung. Und in keiner Kirche, in keiner Gemeinde sind alles 100% Wiedergeborenen. Ja, aber wir wissen, dass es eine unsichtbare Kirche gibt. Und das ist nochmal die Frage, ob du das einfach weißt. Dass du weißt, dass es eine unsichtbare Kirche gibt, die aus denen besteht, die der Heilige Geist zusammengestellt hat. Ein fünftes, was es heißt, im Geist zu wandeln. Der Heilige Geist tröstet die Christen. Wir wollen wieder gucken, was der Heilige Geist tut und ob wir darin wandeln. Der Heilige Geist tröstet die Christen. Johannes 14 heißt es, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren, euch alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist heißt im Neuen Testament Paraklet. Das heißt nichts anderes als Tröster. Tröster, das ist der Name des Heiligen Geistes, der Name Gottes. Das heißt, wenn wir den Heiligen Geist haben, haben wir Trost. Das ist das, was ich im zweiten Punkt auch schon ansprach. Frage 1, Heidelberger Katechismus. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Eben, dass ich den Heiligen Geist habe. Und er macht mich des ewigen Lebens gewiss. Wir haben Trost. Wenn du einen Heiligen Geist hast, hast du Trost. Hast du trotzdem Probleme in dieser Welt, die dir wehtun. Aber du hast Trost. Das ist der Unterschied zu den nicht wiedergeborenen Menschen. Wenn die ins große Elend hineinkommen, sind sie letztlich trostlos. Da ist nichts mehr bei den richtigen Schicksalsschlägen. Aber wir haben Trost. Vor Jahren sprach hier, erinnern sich einige noch, der Dr. Jürgen Spieß. Das ist ein Althistoriker und der hat einen furchtbaren Unfall seine ganze Familie verloren. Frau, Tochter. Und dann ist er zum Glauben gekommen. Dann hat er berichtet hier von der Kanzel, welchen Trost ihm Gott geschenkt hat. Wenn du Jesus nicht hast, da kommst du über so einen Schicksalsschlag nicht weg. Das trägst du mit bis zum letzten Tag. Auch für ihn ist das schwer. Aber er ist getröstet. Trost in Jesus Christus zu haben. Trost, dieses Wort, so im Indogermanischen, hat viel zu tun mit Vertrauen. Im Englischen Vertrauen, Glauben, Trust. Trust und Trost, selbe Wortstamm. Und das, woran ich glaube, das, dem ich vertraue, das gibt mir Trost. Also wenn du deinem Geld vertraust, musst du dich nicht wundern, wenn du in den nächsten Jahren schlecht schlafen wirst. Wir gehen in inflationäre Zeiten rein. Oh, Geld, nichts mehr wert. Was ist dann? Dann wird es wackelig. Wenn du deiner Gesundheit vertraust, ich bin so stark, ich bin so ein Typ, so Oberarme, Blutdruck 120, 80, alle Blutwerte in Ordnung halt, musst dich nicht wundern, wenn du älter wirst. Niemand stirbt kerngesund. Das ist ein zerbrechlicher, sterbender Körper. Und wenn du vertraust auf das Glück in deiner Familie, da wissen wir auch, irgendwann sterbe ich oder meine Frau, meine Kinder, dann ist nichts mehr. Trost haben wir, wenn wir glauben an Gott. Und das ist eben das, was uns der Heilige Geist schenkt. Wenn wir ihm vertrauen. Und es sind vielleicht heute Menschen hier, die traurig sind. Die furchtsam nach vorne blicken. Da sagt Gott dir, hey, wenn du im Geist bist, dann wandel auch doch. Vertrau mir doch, nicht in irdischen Realitäten, sondern meiner Wirklichkeit. Trust in God, trust in Jesus. Und dann hast du Trost. Dann kommt der Geist. Dann sind die Probleme dieser Welt vielleicht noch da. Die Schwierigkeiten, die Trauersituation. Aber du hast das Licht am Ende des Tunnels und du hast Neuorientierung und Kraft. Und das gerade für die, die angefochten und niedergeschlagen sind. Wandel im Geist. Vertrau darauf, dass der Herr da ist und dass er dich tröstet. Ein sechstes, was der Heilige Geist tut und was wir abprüfen wollen, ob wir das auch tun, darin wandeln. Der Heilige Geist leitet die Christen auf dem richtigen Weg. Johannes 16 sagt Jesus, wenn aber der Geist der Wahrheit kommen wird, und er ist ja Pfingsten gekommen, dann wird er euch in aller Wahrheit leiten. Der leitet uns. Wir haben Gott, der seine Geschöpfe nicht alleine lässt, sondern der denen klar sagt, wo es hingeht. Psalm 32, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Und die Augen, mit denen er uns leitet, ist der Geist, der über das Wort zu uns spricht. Wir haben einen Gott, der uns leitet. Und die Frage ist nur, wenn das der Geist tut, dass er uns leitet, lassen wir uns leiten durch den Geist oder durch andere Dinge? Ja, wie passiert das, dass wir uns durch den Geist leiten lassen? Haben wir auch schon mal drüber gesprochen in der Bibel, schon auch in der Predigt. Wie passiert sowas? Ganz kurz gesagt, erstens übers Wort. Gott sagt mir durch sein Wort, was dran ist. Singen das hier jeden Sonntag hier, also sage ich das nach der Evangeliumslesung. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Da werden die Dinge klar. Mach, was im Wort Gottes steht. Wir haben letzte Bibelstunde über das Gesetz gesprochen, über die 10 Gebote. Mach, was da drin steht. So, da sind 98% deiner Probleme sofort erledigt. Da musst du nicht mehr fragen, was ist richtig, was ist falsch. Sag dir das Wort. Und wenn dann die letzten 2% kommen, da kannst du mal überlegen, wenn das nicht klar durchs Wort geregelt ist, was hätte denn Jesus getan? Und wenn du das Wort kennst und den Heiligen Geist hast, wirst du da auch eine Antwort finden. Also Gott leitet uns durch den Geist auf dem rechten Weg. Die Frage ist nur, lassen wir uns leiten vom Heiligen Geist? Das ist wie beim Autofahren. Du fährst mit deiner Frau in Urlaub, Ziel eingegeben im Navi. Das Navi sagt da und da und du weißt besser, wo es hingeht. Nicht aufs Navi hören, wir wissen, wie die Dinge ausgehen. Und dann ist er irgendwann von, dann sagt die Frau wieder, ich wusste es doch, hättest du mal aufs Navi gehört. Ja? Und wir haben ein Navi im Heiligen Geist, der uns führt. Die Frage ist nur, ob wir dem gehorsam sind. Und der prüft dich nochmal. Wenn du im Geist bist, warum lässt du dich denn nicht vom Geist leiten? Warum wandelst du nicht im Geist? Ein siebtes, was der Heilige Geist tut, er schenkt Liebe. Und der Heilige Geist schenkt so viel. Galater 5 heißt es, die Frucht des Geistes, also das, was passiert, wenn er in uns ist, was aufwächst, ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Ich habe schon mal einen eigenen Gottesdienst nur gemacht, eben über die Früchte des Geistes. Ich könnte vieles auch sagen über die Friede und Freude. Ich möchte aber nur über die Liebe sprechen. Wenn wir im Geist sind, lasst uns im Geist wandeln. Also wenn wir den Geist Gottes haben und die Frucht des Geistes Liebe ist, dann lasst uns auch darin wandeln. Übrigens, höchste Gebot, was Gott uns sagt. Was soll man denn tun? Ihn lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und den Nächsten wie uns selbst. Meine Anfrage an uns: Leben wir das, dieses höchste Gebot, dieses eine Gebot, in der Liebe zum lebendigen Gott und zu unserem Nächsten? Oder leben wir vor allen Dingen in der Liebe zu uns? Aber wisst ihr, das schenkt uns ja Gott. Und das ist so wunderbar, dass der Herr uns das schenkt, Liebe. Also erstmal spüre ich die Liebe von Gott. Seine Annahme. Also Leute fragen immer, oh, ich spüre nichts von dieser Liebe. Das ist ja keine Liebe, so wie man sich als 17-Jähriger verknallt in die 17-Jährige in der Schulklasse. Sondern das ist ganz was anderes. Das ist auch im Griechischen ein ganz anderes Wort als der Eros, diese erotische Liebe zwischen den Jugendlichen. Nein, es ist die Agape. Du spürst diese Vaterliebe, die Annahme, die du auf einmal hast. Ich bin trotz meiner Fehlerhaftigkeit, trotz meiner Sünde angenommen. Ich darf ein Zuhause haben. Ich habe Behütung. Das sind so ein paar Punkte dessen, was die Liebe ausmacht, wenn der Geist mir gibt, was ich wirklich merke, wo ich geborgen bin. So wie ein 15-Jähriger, der Mist gebaut hat, aber weiß, meine Eltern sind da, die haben mich lieb. Hier habe ich ein Zuhause, hier kann ich zurückkommen. Aber jetzt kommt es dazu, wenn wir ja wandeln sollen, dann nicht nur im Bewusstsein dessen, dass wir Annahme durch Gott haben, durch Jesus, dass wir ein Zuhause haben, dass wir Behütung haben. Ja, wir sollen es ja ihm auch bringen. Und wie zeigt sich die Liebe, die wir haben, zu der wir aufgefordert sind? Wie liebe ich denn den lebendigen Gott? Und das ist nicht primär ein Gefühl, dass ich, wie gesagt, da erotisch irgendwelche Gedichte schreibe, sondern die Liebe ist etwas ganz Banales. Also wenn ich etwas liebe, ob es ein Mensch ist oder ob es mein Hobby ist, was mache ich? Ich nehme mir Zeit dafür. Also wenn du gerne Golf spielst und sagst, das ist so toll, das liebe ich, das Golfspielen, wirst du immer wieder versuchen, dir Zeit zu nehmen, um Golf zu spielen. Wenn du einen Menschen sehr lieb hast, gerade auch wenn du so erotisch verliebt bist, da drängt sich danach, Zeit zu nehmen. Ja, und wenn ich Gott liebe, dann will ich mir Zeit für den nehmen. Aber nicht Zeit nehmen, dass ich sage, Herr Pastor Latzl ordnet ja immer an, zwei Kapitel lesen, muss ich machen, Religiosität. Nein, das muss aus eigenem Herzen kommen, das macht der Geist. Da hast du einen Zug zum Wort. Da kannst du gar nicht anders. Man hängt dann dran, das ist auch so, dran hängen. In Lukas 15, beim verlorenen Sohn heißt es, da hängt er sich an einen reichen Mann dieses Landes. Ich hänge mich an jemanden. Fast schon so wie Stalking. Ich will mit dem zusammen sein, dranhängen. Ich will ihn gar nicht mehr loslassen. Das möchte Gott, dass wir so zu ihm sind. Dass wir Zeit mit ihm verbringen. Mit ihm sprechen, in seinem Wort lesen, auf seiner Predigt hören. Dass wir uns an ihn hängen. Und dass wir uns heiligen. Das sind so drei Begriffe, nur mal, das kann man viel mehr sagen, wie man Gott lieben kann. Heiligen. Also wenn du jemanden hast, den du sehr lieb hast, also deine Eltern beispielsweise, die kommen zu Besuch. Und du weißt, deine Eltern mögen das nicht, wenn es bei dir total schmutzig ist. Was wirst du machen? Da wirst du dein Haus säubern, wirst du putzen. Das ist das, was Gott von uns möchte. Heiligung, das wissen wir. Wenn der Heilige Geist in uns ist, da wissen wir, Gott mag das nicht. Nicht, dass unsere Küche nicht geputzt ist, das Geschirr gespült. Der mag unsere Sündhaftigkeit nicht. Und dann ist das ein eigenes Anliegen zu sagen, hey, ich gehe in die Buße, ich lasse mich reinigen von meiner Schuld und Sünde, weil ich will ja Beziehung mit Gott haben. Aber das kann ich nicht aus mir selber heraus. Wenn ich es aus mir selber heraus mache, ist es Religiosität. Dann ist es eigenes Werk. Das ist etwas, was der Heilige Geist schenkt, wo du gar nicht anders kannst. Dann fliehst du der Sünde, wenn der Geist in dir ist, weil du nicht willst, dass du selber verdreckt bist, weil der Vater ja da ist. Der Heilige Geist schenkt Liebe. Und nochmal, da drückt sich das aus. Wir prüfen ja, wandeln wir in der Liebe. Und wenn du in der Liebe zu Gott bist, dann wirst du dir Zeit für ihn nehmen wollen. Dann wirst du dich an ihn hängen. Und dann wirst du dich auch heiligen. Und das ist die Frage, tust du das? Lebst du wirklich in der Liebe oder ist das zu Gott oder ist das nur eine leere Phrase? Oder hast du wirklich den Heiligen Geist, der dir das eben schenkt, die Liebe zum lebendigen Gott? Und ein achtes und letztes, der Heilige Geist lässt sich nicht verspotten. Jesus warnt, er sagt, wer etwas redet gegen den Menschensohn, das ist die Selbstbezeichnung für Jesus, dem wird es vergeben werden. Wer aber etwas redet gegen den Heiligen Geist, dem wird es nicht vergeben werden, nicht in dieser und auch nicht in jener Welt. Alle Sünden werden vergeben, aber nicht die Sünde gegen den Heiligen Geist. Was ist die Sünde gegen den Heiligen Geist? Wenn der Heilige Geist in uns wohnt, Erkenntnis der Wahrheit geschenkt hat und wir uns dann doch abkehren von der Wahrheit. Hebräer 6, ich lese es vor, da ist das genau beschrieben. Es ist unmöglich, die einmal erleuchtet worden sind und geschmeckt haben, die himmlische Gabe, und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist und das gute Wort und die Kräfte der zukünftigen Welt und dann doch abgefallen sind, wieder zu erneuern zur Buße, da sie es für sich selbst, den Sohn Gottes, abermals kreuzigen und zum Spott machen. Wenn ich abgefallen bin vom Heiligen Geist, wenn ich den bekommen habe und nicht im Geist wandel, nicht da drin bleibe, dann gibt es einen Punkt, wo der lebendige Gott einen Cut zieht. Und nochmal, ich habe das neulich auch bei der Predigt über Johannes 15 gesagt, es ist eine furchtbare Irrlehre, wenn man behauptet, man könne nicht abfallen. Man kann abfallen und ich muss da warnen. Das ist keine Beliebigkeit. Wenn Gott uns heute sagt, wenn ihr im Geist sind, so wandelt auch im Geist. Was brauche ich denn, den Heiligen Geist? Geschwätz von dem Latzel, der hat nicht heute Morgen eine richtige Stimme. Ich kann auch machen, was ich will. Da müssen wir sehen, das ist unsere Bestimmung. Das ist das Entscheidende. Wir reden hier von dem lebendigen Gott. Wenn du angesprochen bist vom Heiligen Geist, wenn du wiedergeboren bist, Halleluja, alles super. Aber dann bleib in ihm. Dranbleiben an unserem Herrn und Heiland. Der Heilige Geist lässt sich nicht verspotten. Ist dir das bewusst, dass dieses Verspotten des Heiligen Geistes und dieses Lehren vom Nicht-Abfallen-Können schlimmste Sünde ist? die nicht in dieser und auch nicht in der zukünftigen Welt vergeben wird. Vom Wandel im Heiligen Geist, ein Pfingst-Check-up. 8 Punkte, die ich euch heute Morgen mitgebracht habe, was es heißt, im Geist zu sein und auch in ihm zu wandeln. Und es mag sein, dass der ein oder andere Punkt für euch keine Bedeutung gehabt hat. Aber wenn ihr gemerkt habt, ihr beim Punkt 3 oder gar beim Punkt 1, da bin ich angesprochen. Da geht dem bitte nach. Prüft euch an der Schrift und dann verändert das, was bei euch momentan in eurem Wandel im Geist nicht in Ordnung ist. Möge unser Herr und Heiland diese Predigt an eurem Glauben, an eurem Leben segnen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.